Das wirkt halt wie so ein Messi-Haus mittlerweile. So in meinem Eindruck. Also auf Amerikanisch würde es, glaube ich, Hoarder's Home heißen. Weil er halt einfach so viel macht. Und es gibt ja auch diesen berühmten Gang, der eigentlich mit so der Säulengang, da hat er jetzt die ganzen Präsidentenporträts aufgehängt. Das sind auch lauter Goldornamente. Das heißt, man sieht die Wand schon fast gar nicht mehr. Donald Trump hat aber halt einfach den bekannten East Wing, der natürlich weniger als der West Wing bekannt ist, aber trotzdem gehört er halt einfach schon gefühlt immer zum Weißen, einfach abgerissen. Und das auch einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion, ohne darüber jetzt irgendwie eine große Debatte zu führen, sondern hat er einfach so seinen, so ein typischer Trump, weil er auch einfach gesetzliche Lücken ausnutzt. Es gibt halt kein so ein klares Gesetz, das irgendwie sagt, ja, niemand darf das Weiße Haus anfassen oder so. Also er versucht auf jeden Fall, sich mehrere Denkmäler zu setzen. Hier wurde ja auch das Kennedy Center wurde umbenannt in Donald Trump.
Kennedy Center.
Das Peace Institute wurde umbenannt in Donald J. Trump Peace Institute. Also Flughäfen werden nach ihm benannt. Also es ist, er versucht wirklich überall den eigenen Stempel aufzudrücken.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es ist gerade 11 Uhr früh und ich melde mich von der 1600 Pennsylvania Avenue, also vom Weißen Haus. Denn nicht nur drinnen im Machtzentrum, sondern auch draußen tut sich was, einiges. Das alles wollte ich mir mal genauer anschauen und nehme euch mit. An meiner Seite der langjährige US-Korrespondent Bastian Brauns. Er hat schon unter anderem für die Zeit, den Spiegel, die SZ und auch T-Online geschrieben. Ganz herzlich willkommen bei The Wild House, Bastian.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, wir sind ja hier gerade an der Nordseite, North Portico genannt. Das ist die Vorderseite des Weißen Hauses. Hier fährt nicht nur der US-Präsident und seine Frau vor, sondern auch Staatsgäste, Diplomaten. Und wenn wir uns das Gebäude so anschauen, es gibt 3 Etagen und 2 Untergeschosse, insgesamt 132 Räume, 35 Bäder, 8 Treppenhäuser, 3 Aufzüge. Ja, den berühmten West Wing, also den Westflügel inklusive Oval Office und den East Wing, Ostflügel, beziehungsweise was davon noch übrig geblieben ist, weil Donald Trump den ja umbauen möchte und der Großteil ist bereits abgerissen. Dazu gleich mehr, wenn wir weiterlaufen, Bastian. Aber auch hier ist ja alles Baustelle.
Ja, Tatsache. Also es gibt hier an dem Park, der vor dem Weißen Haus ist, immer wieder so Absperrungen, wenn zum Beispiel irgendwelche Staatsgäste kommen, die ein
Wie
bisschen...
Wie jetzt gerade?
Ja, das ist tatsächlich jetzt die Feuerwehr, die sehr laut hier auch immer ist. Genau. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Benjamin Netanyahu kommt, der israelische Premierminister, dann ist hier auch ganz oft weiträumig abgesperrt, weil da einfach ein anderes Sicherheitsaufkommen ist. Das ist jetzt aber hier eine Mischung aus beidem. Wir haben hier einen Sicherheitszaun, wo die mir erklärt haben, die Beamten, die das bewachen, dass der auf unbestimmte Zeit jetzt bleibt. Also ich nehme an, dass die ein anderes Sicherheitskonzept jetzt haben. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine fette Baustelle hier, weil nämlich hier im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums dieses Staates ganz viel auch schön gemacht werden soll. Also hier arbeitet sozusagen auch die, das hier Innenministerium ist hier verantwortlich für die Parks. Das heißt, nicht wie bei uns, sondern das heißt hier Ministry of the Interior oder so. Genau. Und da, die sind vor allem für so Parks zuständig und auch für diese. Und deswegen ist hier, ja, ist hier nicht mehr so lange hin bis zum 4. Juli. Deswegen müssen die, glaube ich, Gas geben. Und normalerweise brauchen Baustellen in Washington wahnsinnig viel Zeit. Und ich glaube, hier müssen sie ein bisschen Gas geben.
Ja, auffällig sind ja jetzt auch hier diese ganzen Touristen. Die sind normalerweise, wie gesagt, deutlich näher dran am Weißen Haus. Aber wegen der Absperrung versuchen sie jetzt hier durch diesen Zaun irgendwelche Fotos zu machen.
Ja, relativ engmaschig ist das. Die müssen, glaube ich, da richtig reinzoomen, um einen Blick zu bekommen.
Und auffällig, wenn wir ein Stück noch nach rechts gehen, ist ja auch diese riesige US-Flagge, zusätzlich zu denen, die es vorher ja auch schon gab. Die hier, diese riesengroße, die gibt es erst, seit Donald Trump wieder im Amt ist und wurde von ihm als bester Fahnenmast der Welt bezeichnet und ist eben eine Maßnahme, ein Teil seiner Umgestaltung des Regierungssitzes. Ja, das Gebäude gehört ja auch zu den Bestgeschützten der Welt. Es ist hier alles eine Hochsicherheitszone. Überall sehen wir Polizei, Polizei, Secret Service, auf dem Dach Scharfschützen. Das sind speziell ausgebildete Sniper und die gehören zu den besten weltweit. Die müssen übrigens jeden Monat eine harte Prüfung bestehen. Aus 900 Meter Entfernung ein Ziel perfekt treffen. Wenn sie daneben schießen, sind sie raus.
Genau, die Sniper sind immer auf dem Dach zu sehen, vor allem wenn der Präsident auch irgendeinen Auftritt hat, zum Beispiel im Rosengarten oder wenn er gerade landet, dann ist hier besondere Alarmstimmung. Was aber auch interessant ist, anders als in Deutschland auf dem Bellevue, Schloss Bellevue, ist diese amerikanische Flagge, die schon immer da war, in der Mitte des Daches, die weht immer. Also das ist kein Zeichen dafür, der Präsident ist gerade da oder nicht. Also die ist immer am Wehen.
Ja, und wenn wir uns die riesigen Fensterscheiben anschauen, die sind ja 7 Zentimeter dick und aus Panzerglas, können nicht zersplittern, auch nicht bei heftigem Beschuss oder bei Raketenangriffen. Das ist ja jetzt auch gerade mit Blick auf den Iran-Krieg ganz spannend.
Ja, absolut. Man kann diesem Weißen Haus manchmal, man unterschätzt das ein bisschen, weil das ist auch ein ziemlich altes Gebäude. Es ist trotz der vielen Zimmer auch sehr viel kleiner und enger, als man denkt. Also es ist kein Palast, sondern es ist schon ziemlich klein und eng da drin auch alles. Ja, alles wirkt auch ein bisschen wackelig. Selbst das Oval Office wirkt ehrlicherweise so ein bisschen runtergekommen, wenn man da drin ist, weil das alles so typisch amerikanisch, so relativ dünne Wände, irgendwie Tapete und das sieht alles irgendwie gar nicht so, ja, so super in Schuss ehrlicherweise aus. Ja, das ist immer ganz lustig, wenn man das mal dann live aussieht.
Aber ein Wort, was ja immer genannt wird, heißt, es ist magisch. Hier vor dem Weißen Haus ist es magisch. Auch bei dir noch nach 5 Jahren?
Ja, ehrlicherweise schon. Also es ist natürlich, wenn wir jetzt gerade Stress haben, keine Ahnung, Friedrich Merz, der Bundeskanzler war jetzt da gerade da, dann sind halt viele andere Sachen, dass man da reinkommt rechtzeitig und ja, dann gibt's Verschiebungen und dann ist alles super stressig und dann hat man jetzt nicht so die krasse Zeit für die Atmo, sage ich mal, aber es ist oft so, auch wenn ich gehe öfter mal irgendwie auch laufen auf der National Mall, da sieht man das Weiße Haus ja von der anderen Seite, dann denkt man schon immer wieder, okay, ist eigentlich schon krass. Ne? Und wenn man das alles so sieht, weil wir sind ja damit aufgewachsen, man hat es in jedem Kinofilm irgendwie gesehen. Bei Independence Day wurde es, glaube ich, zerstört. Ich weiß gar nicht mehr genau, das Weiße Haus, aber da dieses Alien-Schiff drüber. Aber es steht noch.
Sehr gut, es steht noch, auf jeden Fall. Und einmal ums Weiße Haus gibt es so einen Zaun, ich glaube, der ist so schwarz-grau, jedenfalls 4 Meter hoch, oben so spitz, dass es eigentlich unmöglich ist, den zu überwinden. Sobald den White House-Fans jemand berührt, wird Alarm ausgelöst und diese Technologie hat ihren Preis, $64 Millionen, hat allein der Zaun gekostet. Aber genug jetzt zur Sicherheit. Hier rechts sehen wir noch so kleine Zelte und ganz viel Licht. Das sind die Schaltpositionen für die Nachrichtensender. Oder seit Donald Trump im Amt ist, sind da ja auch ganz, ganz viele Influencer oder beispielsweise Bible TV. Was hast du da noch beobachten können?
Ja, also genau, es gibt so kleine Zelte, die so als Dauerimprovisation irgendwie da stehen und die gehören nach wie vor den großen Fernsehsendern. Da teilen sich manche Agenturen auch die Zelte, also AP zum Beispiel hat dann mit RTL zum Beispiel oder wem auch immer, da teilen die sich das Zelt.
Da gibt es ja so richtige Timeslots, also das heißt, RTL kann senden von 18.40 Uhr bis 18.50 Uhr, aber um Punkt 18.51 Uhr steht dann da schon Sat.1, um Punkt 19 Uhr ZDF, also das ist wirklich, das ist auf die Sekunde getimt und wenn beispielsweise in der Live-Sendung sich dann was verschiebt, hat man halt Pech gehabt. Man hat diese 10 Minuten oder halt dann auch nicht.
Aber was wirklich auffällig ist, dass im Press-Briefing-Room, also da, wo Carolyn Leavitt, die Pressesprecherin, immer sich dann den Fragen der Journalisten stellt, da gibt es jetzt ganz andere Figuren als noch unter Biden. Da sind wirklich ganz viele rechte Influencer da, YouTuber, irgendwelche Leute, die man selber noch nie gehört hat, weil die halt irgendwie so eine bestimmte Zielgruppe haben, eine Bubble, in der sie riesig groß und bekannt sind. Und was aber besonders auffällig daran ist, und auch fragwürdig ehrlicherweise, dass Carolyn Leavitt die dann als New Media bezeichnet und quasi irgendwie wirkt das so fortschrittlich, weil man denkt, hey, voll gut, weil Pressefreiheit gilt ja für alle und Journalist ist kein geschützter Begriff, warum sollen das nur die fest etablierten Medien bekommen, dieses Vorrecht, da Fragen zu stellen. Deswegen eigentlich fair enough, denkt man so, aber es ist natürlich alles Propaganda. Ne? Also da werden dann keine Fragen oft gestellt oder die Fragen werden so verpackt, dass sie halt eigentlich ein Loblied auf den Präsidenten sind. Dann nimmt sie die dann dran und sagt so, ja, today, heute ist unser so und so da, unser New Media Seat geht heute an den und den. Und dann stellt der Mensch halt über die Frage, sagt, ja, warum ist der Präsident eigentlich so toll? So lauten dann die Fragen zum Teil. Und dann sagt sie, ja, thank you for your question. Und dann kann sie ganz so sagen, ja, warum der Präsident so toll ist. Also das hat sich wirklich verändert. Das fällt mir auch auf, weil ich damals bei der ersten Präsidentschaft von Trump, bei der ersten Amtszeit, das halt auch von Deutschland aus betrachtet habe. Zumindest dachte ich, dass die Journalisten damals viel härter nachgefragt haben und viel mehr gebohrt haben. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich auch anders. die Medien sind, ja, kämpfen alle ein bisschen mehr für sich. Es ist auch nicht so viel mit Solidarität untereinander, wenn einzelne Leute rausgegriffen werden und niedergemacht werden. Das finde ich auch bemerkenswert, um ehrlich zu sein.
Und auch besorgniserregend, ja, auf jeden Fall in Teilen. Na, dann wollen wir doch mal, laufen wir mal los. Einmal im Uhrzeigersinn ums Weiße Haus, das früher übrigens schon viele Namen hatte. Unter anderem President's Palace, President's House und Executive Mansion. Erst seit dem 26. Präsidenten Teddy Roosevelt, also seit 1901, heißt es White House. Einmal durch den Matsch. So, für uns geht es Richtung East Wing. Da waren bis vor wenigen Monaten viele Räume untergebracht, wie die Büros der First Lady oder der White House Social Secretary. Das Kino, an der Stelle entsteht jetzt ein neuer dreistöckiger Flügel, der als großer Ballsaal, als Veranstaltungsort für Staatsdinner und Empfänge dienen soll und nicht ganz unumstritten ist.
Ja, allerdings. Also Donald Trump rühmt sich ja damit, dass da kein einziger Cent amerikanischen Steuergeldes reinfließen soll, weil das alles privat finanziert sein soll.
Durch und Spenden,
genau, Spenden von sehr bekannten großen Unternehmen zum Teil. Aber das ist natürlich ein harter Eingriff. Es stimmt, dass alle Präsidenten, nicht alle, aber viele gewisse Änderungen am Weißen Haus vorgenommen haben. Es gibt ja auch noch den Swimmingpool, der mittlerweile zugedeckt ist. Der ist unter dem Presseraum, witzigerweise. Und es gibt ein Kino. Es gibt alles Mögliche da drin. Und jeder Präsident, ja, macht sich da auch halt auch so seine kleinen Nettigkeiten so zum Teil, ne? Und Donald Trump hat aber halt einfach den bekannten East Wing, der natürlich weniger als der West Wing bekannt ist, aber trotzdem gehört der halt einfach schon gefühlt immer zum Weißen, einfach abgerissen. Und das auch einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion, ohne darüber jetzt irgendwie eine große Debatte zu führen, sondern hat er einfach so ein typischer Trump, weil er auch einfach gesetzliche Lücken ausnutzt. Es gibt halt kein so ein klares Gesetz, das irgendwie sagt, ja, niemand darf das Weiße Haus anfassen. Oder so. Es gibt irgendwie so eine White House Historical, weiß nicht, ob sie Association heißt, aber so eine Halbbehörde, die sozusagen für die historischen Hintergründe zuständig ist. Die haben dann teilweise Kritik geübt oder so, aber es gibt jetzt nicht irgendwie die Ansage, das und das darf nicht gemacht werden. So wie Denkmalschutz in Deutschland, das ist halt hier einfach alles ein bisschen anders. Und natürlich gibt es da jetzt Gerichtsverfahren auch und lauter solche Geschichten. Aber das dauert halt und er schafft halt Fakten. Das Ding ist abgerissen. Ich bin mal gespannt, ob der nächste Präsident dann vielleicht den Ballsaal, wenn er fertig wird, abreißt und stattdessen den Eastern wieder aufbaut. Das wäre auch eine Maßnahme. Ja, wir werden sehen. Aber es gibt viel Kritik daran, ja.
Die Finanzierung, wie gesagt, Denkmalschutz. Es gibt aber auch noch weitere Problematiken. Also rein rechtlich ist es jetzt okay, dass er das macht? Oder was genau ist jetzt das Problematischste daran?
Also es ist ja quasi ein historisches Gebäude. Und jetzt einfach sozusagen den Mittelteil abzureißen, das würde ja auch Empörung auslösen. Es gehört halt einfach zum Weißen Haus irgendwie dazu. Es ist halt eher so eine gefühlige Sache trotzdem, weil das, glaube ich, wie gesagt, es gibt kein richtiges Gesetz, das das irgendwie verbietet. Und trotzdem versuchen natürlich Gegner, das rechtlich anzugreifen. Am Ende werden das natürlich dann Gerichte entscheiden, ob da was rechtmäßig war oder nicht. Aber sowas zieht sich halt jahrelang hin. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt rechtens ist oder nicht. Ich kann es nur beschreiben und was quasi vor sich geht. Und ja, am Ende werden das eben Institutionen entscheiden, ob er richtig gehandelt hat oder nicht. Aber das Entscheidende ist halt, wie so oft, wenn halt einmal Fakten geschaffen sind, dann war es das. Und er hat ja auch genießt Immunität. Also ihm persönlich wird da sowieso nichts passieren.
Aber ich meine, das schafft er ja auf gar keinen Fall bis 4th of July, also bis hier die USA 250 Jahre alt werden, wenn wir uns das hier anschauen. Ich meine, also das dauert definitiv länger. Was ist denn sein Ziel? Wann soll das denn fertig sein?
Also vielleicht ist das wie bei Stuttgart 21. Das dauert 20 Jahre länger als geplant. I don't know. Aber es ist jetzt gerade angedacht, dass es bis 2028 fertig sein soll. Wahrscheinlich wird es aber 2029, also wirklich zum Ende seiner Amtszeit. Und ehrlicherweise ist der Ballroom ja nicht das einzige Gebäude, das er hier baut. Er plant ja auch einen großen Triumphbogen auf der anderen Seite des Flusses. Also er versucht auf jeden Fall, sich mehrere Denkmäler zu setzen. Hier wurde ja auch das Kennedy Center wurde umbenannt in Donald Trump
Kennedy Center.
Das Peace Institute wurde umbenannt in Donald J. Trump Peace Institute. Also Flughäfen werden nach ihm benannt. Also es ist, er versucht wirklich überall den eigenen Stempel aufzudrücken und das total schamlos.
Auch im Justizministerium wurde ja jetzt so ein Banner aufgehängt.
Genau, also an mehreren Ministerien hängt inzwischen so ein Banner von seinem Gesicht, auch am Arbeitsministerium, aber am Justizministerium ist das halt besonders fragwürdig, weil das Justizministerium zwar zur Regierung gehört und er ernennt auch die Justizministerin Pam Bondi, die gleichzeitig Generalstaatsanwältin ist, aber es wird aus Gründen eben seit vielen Jahren Jahrzehnten darauf Acht gegeben, dass Präsidenten sich halt nicht in Ermittlungen einmischen und möglichst einen Abstand zu diesem Ministerium, weil es halt so ein besonderes Ministerium ist, weil das eben auch der Kontrolle dient, weil im Zweifel auch Ermittlungen gegen Regierungsbehörden stattfinden könnten. Und Donald Trump kümmert sich darum eh nicht, hat sich darum auch noch nie gekümmert, aber indem jetzt da sein Konterfei von der Wand hängt und da drauf steht Make America Safe Again, ja, wirkt es halt so, als würde er wirklich jegliche Art von Gewaltenteilung komplett ignorieren und danach natürlich rein regieren und Ermittlungen beeinflussen in seinem Sinne.
Ja, jetzt sind wir hier bei dem Hotel Washington inzwischen angekommen. Das ist ein relativ großes Hotel und da werden immer die Exklusivinterviews geführt. Also wenn man jetzt die Chance hat, beispielsweise den Vizepräsidenten zu interviewen oder den Außenminister, den Verteidigungsminister, dann findet das häufig ganz, ganz oben statt. Und hier hupen sie gerade alle. Und da gibt es auch die Möglichkeit, in verschiedene Richtungen quasi die Aufnahmen zu machen. Einmal eher Richtung Weißes Haus, einmal Richtung Washington Monument oder die andere Seite Richtung Kongress.
Genau, also es ist hier im Prinzip alles, was so ums Weiße Haus herum ist, auch generell relativ spannend, weil man hier ja auch viele so Staffer auftrifft. Ja, es gibt so Cafés oder Restaurants, da weißt du, wenn du da hingehst, dann kann es dir schon passieren, dass du auch irgendwelche höherrangigen Regierungsmitglieder triffst.
Hast du schon mal jemanden getroffen?
Leider nicht, weil ich auch jetzt hier nicht unbedingt ein Steak essen gehe. Ja.
Also, nicht für aber, $80?
Ich glaube, es ist sogar $180 wahrscheinlich. Aber also ja, ist nicht nur aus Preisgründen, aber halt einfach so, es gibt halt auch bessere Läden wahrscheinlich woanders. Aber tatsächlich ist Donald Trump sogar irgendwann mal vor ein paar Monaten zufällig hier aufgetaucht in einem der Restaurants. Das ist eigentlich eher unüblich, weil der bewegt sich natürlich mit Security, Secret Service und so weiter. Das ist mega aufwendig. Und dann kam es auch direkt zum Zwischenfall, weil irgendwelche Demonstranten, das ging damals um die Proteste gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen, die dann sofort ihn da konfrontiert haben, weil das verbreitet sich dann ja sofort auf Social Media. Sobald jemand da ein Video macht von, der Präsident ist da in dem Steakhouse oder in dem Fishfood, was war es?
Bestimmt ein Burger-Restaurant, oder?
Genau. Und das war gerade auch Burger gibt es hier überall, ne? In jedem Restaurant.
Ach so, klar.
Und dann ist das natürlich sofort ein Sicherheitsrisiko auch und ging glimpflich ab, logischerweise. Wir hatten alles im Griff, aber das passiert jetzt nicht so häufig, sag ich mal. Aber Trump ist schon ein Präsident, der schon ein Meister darin ist, sich so auch unter das Volk zu mischen und plötzlich irgendwo aufzutauchen. Wo dann, ja, ist immer ein Event natürlich, wenn dann sowas passiert, weil die normalen Bürger sozusagen das ja nicht erwarten und dann das natürlich ganz toll finden, wenn der Präsident da auf einmal sich herabbegibt, sag ich mal, und dann zu McDonald's kommt oder so.
Aber zahlt er dann eigentlich selbst oder lässt er zahlen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Das müsste man eigentlich mal einer Presseanfrage stellen. Ich befürchte aber, dass hier unbeantwortet bleibt. Aber ich denke mal, ein Präsident hat ein bestimmtes Budget und muss wahrscheinlich wenig selber zahlen, wenn es ums Essen geht. Das sind irgendwelche Expenses, irgendwelche Ausgaben, die man auf irgendwo hinschreiben kann wahrscheinlich. Wir laufen jetzt ja quasi am East Wing entfernt vorbei oder haben ihn jetzt gerade passiert und da ist auf der linken Straßenseite von das Denkmal für den Ersten Weltkrieg. Es gibt ja auch eins für den Zweiten Weltkrieg auf der National Mall.
Da kommen wir gleich
noch
hin.
Aber das ist auch sehr beeindruckend und schön gemacht. Relativ prominent auch hier mitten in der Stadt. Und jetzt kommen uns hier auch gerade Leute vom Secret Service entgegen mit einem Hund, der unglaublich süß aussieht, aber wo drauf steht Do not pet. Also man sollte sich hüten, genau den streicheln zu wollen, weil das kann schief gehen.
Und hinter dem Memorial, das du gerade angesprochen hast, ist ja dann auch das Kapitol, ne?
Genau, also das Interessante hier ist, dass die Straßen zum Teil oft so angelegt sind, dass sie alle in Richtung des Kapitols auch zeigen, so sternförmig. Also das Gleiche gibt es auch beim Weißen Haus. Aber beim Kapitol ist es oft noch eindrücklicher, weil das Gebäude viel größer und viel höher ist. Und die, wir haben jetzt gerade die Blickrichtung von der Pennsylvania Avenue gehabt, die auch relativ bekannt ist, weil Donald Trump damals bei seiner Rede, nachdem er die Wahl verloren hat, gesagt hat, ja, let's walk to the Capitol, down Pennsylvania Avenue. Und dann ging es los mit dem Sturm aufs Kapitol. Genau, die wussten also genau, wo sie hinlaufen, weil man das Kapitol sehr gut gesehen hat von dort aus. Genau, jetzt laufen wir weiter in Richtung National Mall, sozusagen an der sogenannten Ellipse vorbei. The Ellipse ist der Teil eben vor dem Weißen Haus, so ein riesiger Park, eine riesige Wiese, die eher unscheinbar fast wirkt, weil sie jetzt nicht so Schmuck oder ja, gibt es keine großen Säulen oder keine Statuen da, ist eine relativ große Fläche. Und da hat tatsächlich Kamala Harris noch eine ihrer letzten zwei Abschlussreden gehalten vor der letzten Wahl.
Das war die Vizepräsidentin unter Joe Biden, die dann aber auch angetreten ist als Kandidatin für die Demokraten.
Richtig, genau. Und das war für mich nochmal auch ein interessanter Moment in, ja, Demut ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man schon immer sich nochmal genau prüfen muss, weil ehrlicherweise habe ich zwar immer mit einem Wahlsieg von Donald Trump gerechnet, vielleicht nicht in der Deutlichkeit, aber mir war schon klar, dass die Chance da ist für ihn, definitiv. Aber an dem Abend, als hier Kamala Harris aufgetreten ist, waren wahnsinnig viele Menschen da, Zehntausende, und das waren nicht nur Leute aus Washington. Und man hat sich dann auch als objektiver Beobachter natürlich irgendwie davon auch, ja, das heißt nicht beeinflussen lassen, aber das macht ja was mit einem, wenn man so eine tolle Stimmung erlebt. Einfach weil das irgendwie so eine Begeisterung war, die so optimistisch auch war. Ich glaube, den Leuten ging das auch so. Die haben das auch selber gefühlt und daran geglaubt. Und dann war das ja doch ein ziemlich desolater, ja, eine ziemlich desolate Niederlage am Ende. Und ja, das ist schon immer wieder interessant, dass man sich natürlich nicht von so einzelnen Events oder einzelnen Geschichten natürlich, ja, davon kann man sich jetzt nicht beeindrucken lassen, sondern man muss halt am Ende auf die Zahlen gucken, die halt am Ende dann am Wahlabend da sind.
Ja, ich glaube, was ja auch das Besondere hier in D.C. ist, das ist ja die Demokraten-Hochburg schlechthin. Ne? Also von daher, wenn es dann natürlich hier eine bestimmte Bewegung gibt oder eine bestimmte Stimmung, dann heißt es ja nicht, dass das ganze Land so fühlt oder so denkt. Ne?
Das gerade, sowieso nicht, ja. Genau. Ja, unser Blick ist ja jetzt hier auf das Washington Monument, ne? Diese große Obelisk hier in der Mitte der National Mall. Und das ist auch ein beliebter Ort, gerade am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, wo dann Leute da mit ihren Picknickdecken sind und um das große Feuerwerk zu schauen, das hinter dem Lincoln Memorial rechter Hand abgefackelt wird. Und das wird bestimmt in diesem Jahr alles noch viel, viel imposanter, weil das wirklich halt 250 Jahre ist, einfach, ja, als Wahnsinnsjubiläum, ne?
Ja, wir sind schon ein bisschen aus der Puste. Wir sind inzwischen nämlich auch schon an der Südseite angekommen, am sogenannten South Portico. Das ist die berühmtere Seite, wenn man so will, die oft auf Fotos zu sehen ist. Übrigens auch auf meinem Podcast-Cover. Hinter uns, was gerade gesagt, ist jetzt hier das Washington Monument, so eine Art Säule, die an den Präsidenten George Washington erinnern soll. Der übrigens der einzige Präsident ist, der nie im Weißen Haus gewohnt hat, weil er starb ein Jahr, bevor das Gebäude dann fertig gebaut war. Und wenn man sich das Ganze hier so anschaut, es gibt eine riesige Grünfläche, den sogenannten South Lawn, gern genutzt für militärische Ehren, für den Besuch von ausländischen Staats- und Regierungschefs, also viel Tamtam. Es ist auch ein Hubschrauberlandeplatz für die Marine One. Und hier findet ja auch immer das berühmte White House Easter Egg Roll, also dieses Ostereierrollen statt. So absolutes Happening hier, oder?
Ja, ja, absolut. Es gibt ja auch immer zu Thanksgiving auch diesen Thanksgiving-Event, ne? Erntedankfest und das Easter Roll mit dem Osterhasen. Das ist immer halt so ein Event, wo sich der Präsident so von seiner netten Seite auch zeigen kann, ne? Und wo dann Familien kommen. Und das ist halt natürlich ein riesiger PR-Event auch, aber irgendwie auch. Es ist ja auch mal schön, irgendwie so ein Event zu haben, neben all der Ernsthaftigkeit. Ne? Aber klar, das wird natürlich genutzt zu PR-Zwecken. Der Hubschrauberlandeplatz ist übrigens sehr nah sogar am Weißen Haus. Und das ist für uns Reporter im Weißen Haus immer ziemlich spannend, diese Landungen und Abhebungen sozusagen zu beobachten. Da dürfen wir nämlich auch rein und das dann uns da so aufstellen, relativ begrenzter Bereich, in dem wir dann stehen dürfen und filmen dürfen und aber auch dem Präsidenten Fragen zurufen dürfen tatsächlich. Und
oder eher schreien.
Oder eher schreien, genau, weil auch der Lärm der Rotorblätter relativ laut ist. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, so ein bisschen Roulette, weil der Präsident eben manchmal Lust hat, auf die Fragen einzugehen. Natürlich, ne, wenn er irgendeine Botschaft loswerden will. Manchmal geht er aber auch einfach wortlos dann eben vom Hubschrauber von der Marine One direkt ins Weiße Haus und winkt dann aber im Zweifel einmal kurz. Aber Donald Trump ist im Gegensatz zu Joe Biden, den ich ja hier auch schon vorher erlebt habe, durchaus redseliger, also deutlich redseliger.
Ja, der redet ja überall, ja. Also ne? Im Flugzeug, außerhalb des Helikopters, man kann ihn nachts anrufen, das ist alles möglich. Und am Anfang haben wir es schon so ein bisschen angesprochen, was es hier alles gibt, den Swimmingpool, es gibt auch einen Tennisplatz, eine Kegelbahn, Basketballfeld und neu ist unter Donald Trump auch, es soll wohl ein Solarium geben. Im Keller gibt es sogar eine eigene Zahnarztpraxis. Ja, ein Präsident kann ja auch mal Zahnschmerzen haben. Und nicht weit entfernt ist auch der Sicherheitsbunker, wenn das Weiße Haus tatsächlich mal unter Beschuss geraten soll. Das sogenannte Presidential Emergency Operations Center. Das wurde unter anderem an 9/11, also am 11. September 2001, von der amerikanischen Führungsriege genutzt. Nicht zu verwechseln mit dem Situation Room, dem Lagezentrum, wenn es um militärische Operationen geht. Wobei Donald Trump, das haben wir ja jetzt auch bei dem Angriff auf den Iran gesehen, oft einfach in Florida ist. Wie läuft das da dann eigentlich ab? Gibt es da dann den Situation Room in Florida? Oder?
Ja, das ist tatsächlich, da gab es jetzt ein größeres Stück in der Vanity Fair, das ich aber auch noch komplett lesen muss, wo beschrieben wird, wie das dann dort abläuft. Also es wird quasi so eine Art Situation Room nachgebaut, simuliert. Es mussten dann zum Beispiel da so Vorhänge eigentlich angebracht werden, die auch abhörsicher sind. Es gibt da so ein bestimmtes Material, dass da irgendwie keine Funkwellen durchkommen zum Beispiel. Genau, es wird dann einfach versucht, das eben dort zu installieren. Das gibt es übrigens jetzt nicht nur bei Donald Trump. Natürlich ist das ziemlich besonders, dass er gerade bei einem Angriff, vielleicht war das auch Teil der Strategie, ne, zu sagen, okay, er ist nicht in Washington, also kann der Angriff nicht stattfinden, weil der Situation Room ist ja nicht da. Das kann natürlich sein. Aber es ist so, dass wenn, das kriege ich hier oft mit in Washington, wenn der Präsident irgendwo auftritt, also in einem Hotel, hier gibt es ja ganz viele Kongresshotels, wo dann wird vor irgendeiner Gewerkschaft gesprochen oder irgendwie die Gouverneure sind da oder es gibt ja ständig irgendwelche Termine. Da gibt es immer im Hintergrund, das kriegt man von vor der Kulisse nicht mit, aber es gibt im Hintergrund immer einen improvisierten Situation Room. Also das wird immer, es gibt immer sozusagen, weil der Präsident muss ja im Zweifel sofort einsatzbereit sein. Das heißt, da ist immer ein Telefon, immer irgendwie Computer, immer Staffer, die dann im Prinzip alles bereitstellen für den Fall der Fälle. Und das ist Teil des Protokolls sozusagen, immer.
Und Teil des Protokolls ist es eben auch, dass es ein unterirdisches Tunnelsystem gibt seit den 50er Jahren. Das verbindet eben diesen West- und Ostflügel inklusive Zugang zum Luftschutzbunker.
Darum ranken sich auch viele Gerüchte. Ich glaube, es gibt in den Gerüchten sozusagen so viel Tunnel wie im ganzen Land, wahrscheinlich nicht unter dem Weißen Haus. Aber das ist natürlich auch toller Stoff für Filme oder für Bücher, um einfach diesen Mythos auch weiterleben zu lassen.
Absolut, diese Gerüchte, dass es irgendwie auch zum nahegelegenen Blair House führen soll, also zum Gästehaus des Präsidenten und auch zum Pentagon soll es unterirdische Verbindungen geben. Aber wie gesagt, nichts davon ist bestätigt. Die Hörerinnen und Hörer es gerade schon gehört, das ist ziemlich laut. Warum? Weil jetzt hier eben dieser Best Spot ist, um Fotos zu machen. Ich will natürlich auch ein Foto haben mit dir, Bastian.
Sehr gerne. Das ist eben, wie du sagst, auch die etwas berühmtere Seite, weil das eben dieser ikonische Rundbogen, Halbrundbogen ist, den du auch bei deinem Podcast im Hintergrund hast.
Sehr gut.
Das ist auch der Balkon, wo der Präsident dann gerade am 4. Juli mit der First Lady steht und dann winkt und sich das Feuerwerk eben auch anguckt vom Balkon aus. Was man jetzt hier von dem Punkt aus gut sehen kann, ist, wie symmetrisch diese ganze National Mall-Geschichte mit dem White House angelegt ist. Weil man könnte eigentlich meinen, das dachte ich am Anfang immer, dass das Monument, also dieser Obelisk, von dem wir gerade sprachen, dass der eigentlich direkt gegenüber vom Weißen Haus steht. Tatsächlich ist das aber leicht versetzt und man sieht in der Sichtachse des Weißen Hauses ein anderes sehr bekanntes Monument, nämlich das Jefferson Memorial. Und das ist sozusagen die Achse Weißes Haus Jefferson und dann gibt es von links nach rechts eben das Kapitol, Lincoln Memorial und da in der Mitte wiederum ist dann der Obelisk. Jetzt hast du ja gerade vielleicht die beiden Jogger gesehen, die hier oben ohne Mitte März hier schon joggen gehen. Das ist tatsächlich auch so was Typisches hier in Washington, weil es halt hier oft auch wirklich sehr schwül ist und sehr heiß werden kann. Aber die Leute fangen damit eben an, auch wenn gerade das letzte Eis geschmolzen ist. Und ich habe ehrlicherweise in den 5 Jahren mich immer nicht getraut, bis auf letzten Sommer. Da habe ich mich das erste Mal getraut, einmal oben ohne zu laufen. Aber das habe ich auch nur einmal gemacht. Alles gehört hier dazu.
Okay. Absoluter Trend, ich verstehe. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange wir noch laufen, aber.
Dann müssen wir uns auch.
Ja, also wir laufen.
Ich könnte den Pullover jetzt gerade ausziehen, ne? Ja, aber ich lasse es mal.
Der Zwiebellook, der gute. Wir laufen jetzt Richtung Oval Office bzw. Richtung West Wing. Und ich habe natürlich noch ein paar Fun Facts vorbereitet, und zwar zu den Haustieren der Präsidenten. Die letzten waren ja jetzt eher, sagen wir mal, langweilig, Hunde, Katzen. Aber beispielsweise Präsident Taft, der hatte 2 Kühe. Theodore Roosevelt unter anderem eine Eidechse, eine Henne und einen Dachs. Achso, ja, und noch eine namenlose Hyäne. Und der Präsident.
Eine namenlose Hyäne, das wusste ich nicht. Das ist sehr lustig. Das ist sehr geil. Namenlose Hyäne. Sehr gut.
Und Präsident Herbert Hoover, der hatte 2 Krokodile.
Oh, wow. Ja, Trump hat gar nichts.
Ja.
Ich glaube, der mag keine Tiere.
Ganz offenbar.
Hat ja auch eine Innenministerin, oder eine Sicherheitsministerin gehabt, eine Heimatschutzministerin, die Hunde erschossen hat. Oder ihren Hund erschossen hat.
Das stimmt,
hat
er, Schlagzeilen gemacht. Ne?
Ja, genau. Aber es gibt einen aus der ersten Amtszeit, so ein berühmtes Meme mittlerweile, oder GIF, das den Präsidenten zeigt mit so einem Adler, der auf seinem Schreibtisch sitzt. Und also so ein Seeadler, das ist das amerikanische Wappentier, und der hackt nach ihm. Und dann sieht man Trump auch so ganz ängstlich zurückzucken, und das ist so. Wurde so ein GIF oder so ein Meme dafür, dass eben die wehrhafte Demokratie in Form dieses Adlers eben sich gegen diesen autoritär agierenden Präsidenten wehrt.
Ja, und vielleicht fragt sich auch der eine oder andere, was macht das Weiße Haus eigentlich so weiß? Wir Deutschen machen das. Genauer gesagt, ein Unternehmen in der Nähe von Augsburg. Das hat die Farbe nämlich für den aktuellen Anstrich geliefert.
Übrigens, apropos Deutsch, weil wir da gerade auch dran vorbeilaufen. Es gibt hier auf der linken Seite von der Straße, auch direkt gegenüber vom Weißen Haus im Prinzip, den German-American Friendship Garden. Der ist aber so unscheinbar, dass der fast nicht auffällt. Das
muss also einfach nur grün, oder?
Ja, das sind so ein paar Blumenbeete, aber es sieht einfach ziemlich... Ach, sieht aus wie so aus den 80ern, halt wie stehen geblieben. Da ist dann irgendwie eine kleine Plakette mit Helmut Kohl und Ronald Reagan, glaube ich. Oder mit George H.W. Bush, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube Reagan. Genau, und es ist eher so eine trostlose Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Klingt jetzt nicht so spannend. Und wer sich auch gern mal im Weißen Haus umsehen möchte, da gibt es schlechte Nachrichten. Das ist nämlich für ausländische Bürger nicht mehr gestattet, wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen. Selbst für US-Bürger ist das kaum noch machbar oder möglich. Aber es gibt ein Museum, gar nicht so weit vom Weißen Haus entfernt. Das ist quasi Nachbau. Warst du da schon drin?
Tatsächlich war ich da erst vor kurzem, also vor einem halben Jahr oder so, das erste Mal drin. Das war aber viel toller, als ich dachte. Da innen drin kann man nämlich... werden einem alle diese Räume erklärt. Es gibt ja sehr viele. So interaktiv. Man ist quasi im Gebäude selbst drin. Und das ist dann alles mit so Videoleinwänden so 3D-mäßig animiert, dass man wirklich das Gefühl hat, man steht quasi da mit drinne. Und es gibt einen echten Nachbau von
Oval Office.
Und da habe ich mich natürlich auch kurz einmal in das Resolute Desk gesetzt und ganz wichtig getan.
Das ja, passt, natürlich. Dieses Telefon auch, was da draufsteht.
Genau,
irgendwie,
genau.
Ne?
Aber was fehlt, der angebliche Cola Light Button,
den roten Knopf, den der
Präsident offenbar hat einbauen lassen. Der ist da nicht drin.
Ja, und jetzt sehen wir hier den West Wing, den Westflügel. Das ist quasi der Hauptarbeitsplatz des Präsidenten, des Vizepräsidenten, der Stabschefin und vieler hochrangiger Berater. Hier finden ja auch immer, das hatten wir am Anfang angesprochen, die Pressekonferenzen statt im sogenannten Press Briefing Room. Auch der Situation Room ist hier ein hochgesichertes Kommunikationszentrum, eben fürs Krisenmanagement vereinfacht ausgedrückt. Dann der Cabinet Room für die Kabinettssitzung und Trommelwirbel jetzt, wie gesagt. Das fällt aber gar nicht so auf, dieses Oval Office, weil das ja relativ klein ist. Ne?
Ist es tatsächlich. Das ist letztendlich so ein kleiner angebauter Rundbau, der eben hinten raus zum Rosengarten zeigt. Und wenn wir mal selten, aber ab und zu die Chance haben, tatsächlich als Reporter mit ins Oval Office zu kommen, was meistens der Fall ist, wenn Staats- und Regierungschefs zu Besuch sind. Also jetzt gerade war Friedrich Merz da, Scholz war auch schon da, von der Leyen saß auch schon mal drin. Und da hatte ich es auch ein, zweimal geschafft, reinzukommen. Dann ist das alles auch sehr beengt. Also man wird dann quasi vom Press Briefing Room, und das muss auch alles ganz schnell gehen, eine riesige Meute von Reportern wird dann quasi durch so einen kleinen Gang erstmal reingeschleust in den Rosengarten. Dann gibt es da so einen kleinen, auch so einen kleinen überdachten Gang. Und dann geht es sofort rein ins Oval Office. Dann muss alles ganz, ganz schnell gehen. Und man braucht schnell einen Platz, damit man richtig steht und sitzt, um Fotos zu machen. Und das ist alles sehr viel kleiner, als man sich das eigentlich vorstellt. Das Oval Office ist unter Donald Trump aber auch zu so einer Art Ort für Pressekonferenzen geworden.
Vor allem immer vor den Meetings mit den eigentlichen Staats- und Regierungschefs. Also normalerweise genau. Gab es ja immer oder gibt es Statements nach den Pressekonferenzen, nachdem die Regierungschefs miteinander gesprochen haben. Bei Donald Trump ist das eben anders. Und er wählt ja auch die Leute aus, also die Journalisten und Reporter, wer als nächstes die Frage stellen darf.
Genau, also es war schon immer so, dass dann quasi irgendwie der sogenannte Presspool da mit rein darf ins Oval Office. Aber normalerweise gab es eben einfach zwei kurze vorgetragene Statements von dem Präsidenten und seinem Gast. Und meistens wurden dann aber keine Fragen beantwortet oder vielleicht ein oder zwei. Und Trump macht daraus aber echt so eine Show. Und das kann sich zum Teil eine halbe Stunde, Stunde hinziehen. Das haben wir ja ganz berühmterweise erlebt. Als der ukrainische Präsident Zelensky da war, ist das Ganze ja in so einem Desaster geendet. Und also im Prinzip gibt es keine normalen Pressekonferenzen mehr, wo quasi wirklich so jeder Journalist nacheinander die Möglichkeit hat, ranzukommen, sondern es wird einfach nur noch reingerufen. Und Trump, ich weiß am Ende auch nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber er wählt halt die Leute aus, die ihm gerade in den Kram passen.
Hat er dich schon mal ausgewählt?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich war auch noch nicht im Oval Office unter Trump. Ich war nur bei Biden zweimal jetzt drin. Bei Friedrich Merz haben die deutschen Kollegen, die mit Friedrich Merz mitgeflogen sind, die Chance bekommen. Zum Leidwesen der hier ansässigen Korrespondenten. Vielleicht kann man da nächstes Mal was machen.
Und du hast ja aber Donald Trump auch schon häufiger quasi live miterlebt. Was hat dich denn da am meisten überrascht?
Also es gab eine Situation im Vorwahlkampf, dem republikanischen. Da war es Winter, es war New Hampshire, der Bundesstaat. Und da gab es eben am Wahltag an der Highschool dort irgendwie ein Wahllokal. Und ich hatte mich da tatsächlich eingeschleust in so ein, es war so eine Art Last Call von den Republikanern, die einfach mobilisieren wollten. Es war so ein Callcenter, wo die dann einfach wahllos irgendwelche Leute mit Hilfe von so einer App angerufen haben, um zu sagen, hey, waren Sie schon wählen? Denkt dran, heute ist Wahltag. So, es ging auch gar nicht darum zu sagen, geht bitte republikanisch wählen. Es ging einfach um die Mobilisierung. Und da war ich eben auch in diesem Team drin, habe mich da so ein bisschen wallrafft. Genau. Und dadurch habe ich da mitbekommen, dass es halt so ein Special Guest geben soll. Das haben die auch gesagt, ja, the President is coming. Ich so, wow, was? Und dann hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, da zu dieser Highschool gefahren zu werden mit diesen Leuten. Und dann ist der Präsident da aufgetaucht mit der Limousine. Und das war ziemlich spannend, weil ich war dann quasi im Tross von diesen Trump-Fans und eben nicht auf so einer Presseposition. Und dann habe ich wirklich mal mitbekommen, wie diese Interaktion funktioniert. Und da war er wirklich nur so einen Meter von mir weg. Und ich habe halt gemerkt, wie Leute neben mir ausflippen, weil sie natürlich den Präsidenten sind, ihr großes Idol. Und also ich bin natürlich als objektiver Beobachter da, aber ich habe trotzdem auf einmal nachvollziehen können, warum Leute ihn auch sympathisch finden können. Weil er gibt sich dann einfach sehr freundlich, verteilt Komplimente. Der Typ neben mir, das war irgendein junger Schüler, zu dem hat er gesagt, so, hey, you're a good looking man. Und hat dann mit ihm ein Selfie gemacht. Der Typ ist, der ist total weggeschmolzen. Ja? Und so eine Frau, die vor mir stand, sie hat gesagt, hey, I know you. You're good looking too. Also er flirtet dann sozusagen. Und das sind natürlich jetzt keine Leute, die täglich die zum Teil horrifying News irgendwie lesen oder die Äußerungen, die er sonst so tätigt, sondern die haben eben da ihre Brille und für die ist das natürlich der Event ihres Lebens. Und das fand ich einfach für mich als Korrespondenten beeindruckend, mal wirklich ganz nah mitzubekommen, wie die Wirkung von diesem Menschen ist. Und das macht es natürlich irgendwie im Zweifel nicht besser, aber es macht es besser verständlich, um nicht immer so auf, ja, wie können die nur, ja, sondern das ist halt, wie können die nur wählen, sondern es gibt halt für viele Leute ganz viele Gründe, warum sie ihn wählen.
Was ich ganz spannend fand, zu mir kam ein Kollege von Fox News und meinte, warum in Europa eigentlich nie darüber berichtet wird, dass Donald Trump so witzig ist.
Absolut. Das ist auch tatsächlich so, würde ich auch unterschreiben. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, würde ich sagen. Ich bin jetzt, wie gesagt, fast fünf Jahre hier. Und also dieser Humor, den muss man natürlich nicht mögen. Aber der verfängt bei vielen Leuten. Es gab zum Beispiel jetzt ein Treffen in Miami, Doral, wo er dann den Spruch gesagt hat, es waren lauter Latinos im Publikum, I won't learn your damn language. Okay. Hat er gesagt, ich werde eure verdammte Sprache nicht lernen. Hat auf Englisch gesprochen. Und im Publikum gab es halt so Lacher und es wirkte jetzt nicht so, als wären alle mega angepisst. Und das ist halt aber, das ist immer so, man kann es auf zwei Seiten sehen. Es ist, glaube ich, wirklich humorvoll in dem Moment gemeint. Und viele Leute finden das auch total lustig. Nur wenn man natürlich im Hinterkopf hat, was er alles macht und wie oft Latinos von ihm als Vergewaltiger bezeichnet wurden, mal eben pauschal, oder einfach wie mit den Leuten umgegangen wird, die hier als Migranten leben oder als ja undokumentierte Migranten leben, dann ist das halt überhaupt nicht lustig. Ja? Aber er hat natürlich schon so einen bestimmten Witz, der halt viel mit Ironie auch arbeitet und ein bisschen mit Provokation, aber halt immer so an der Grenze. Und das ist etwas, was... glaube ich, Amerikaner natürlich sehr viel besser verstehen können, weil die ja mit dem auch aufgewachsen sind, die kennen den schon. Und als Deutscher oder als Europäer ist man mit dem ja nicht aufgewachsen. Und wenn man dann hier eine Weile lebt, dann versteht man allmählich so ein bisschen besser, wie Dinge gemeint sind. Das ist auch eine Sprachfrage. Und ja, das macht es natürlich trotzdem die Politik jetzt nicht unbedingt besser, wenn es da was zu kritisieren gibt. Aber das stimmt schon, das ist eher unterberichtet.
Ja, und berichtet, jetzt haben wir so viel gequatscht. Wir sind hier immer noch am Oval Office. Wir haben uns eine kurze Auszeit genommen. das, warum eigentlich oval? Da war die Intention, dass man allen Besprechungspartnern im Raum in die Augen schauen kann, quasi mit einem direkten Zugang zum Rosengarten, den du ja auch angesprochen hast.
Der übrigens kein wirklicher Garten mehr ist, weil er den zubetoniert hat und jetzt so aussieht, als wäre das irgendwie seine Clubterrasse von Mar-a-Lago. Da sind auch so Stühle und Sonnenschirme jetzt. Da ist nicht mehr viel mit Rasen. Da ist vor allem Betonplatte oder Marmorplatte.
Ja, in den Nachrichten war dieser Rosengarten ja vor allem, als er die weltweiten Zölle verkündet hat, mit dieser riesengroßen Tafel in der Hand. Und keiner hatte diese Informationen und alle mussten irgendwie Screenshots davon machen oder irgendwie versuchen, an diese Zahlen zu kommen. Weil normalerweise, wenn es so etwas gibt, bekommt die Presse diese Zahlen vorab oder zumindest irgendwie schriftlich dann vor Ort. Aber das war ja in dem Fall dann nicht der Fall. Ja, viele nennen das Oval Office auch Golden Office, weil der US-Präsident das eben hier so umgestaltet hat und sich auch da nicht nur den Rosengarten von dem Stil in Mar-a-Lago inspiriert hat lassen. Und er hat auch dreimal so viele Gemälde wie Joe Biden beispielsweise. Ganz schwere Goldrahmen und goldene Engel über den Türrahmen. Sind die dir auch schon aufgefallen?
Ja, also es ist wirklich der Wahnsinn. Also jeder Präsident, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, versucht so ein bisschen sich das auch so zu machen, wie es ihm gefällt. Und deswegen hat jeder Präsident auch das Anrecht, das Oval Office so zu gestalten, den Teppich anders auszuwählen. Das finde ich auch schon relativ beeindruckend, ehrlicherweise, dass man das so stark beeinflussen kann. Aber er ist wirklich ohne Konkurrenz, auch kein Vergleich zu seiner ersten Amtszeit. Es ist wirklich alles zugestellt. Ich habe neulich mal irgendwie so einen Tweet abgesetzt, weil er irgendwelche Statuen wieder in den Rosengarten gestellt hat. Das wirkt halt wie so ein Messi-Haus mittlerweile, so in meinem Eindruck. Also auf Amerikanisch würde es, glaube ich, Hoarder's Home heißen, weil er halt einfach so viel macht. Und es gibt ja auch diesen berühmten Gang, der eigentlich mit so der Säulengang, da hat er jetzt die ganzen Präsidentenporträts aufgehängt, da sind auch lauter Goldornamente. Das heißt, man sieht die Wand schon fast gar nicht mehr. Also es ist der Wahnsinn.
Über Geschmack lässt sich eben streiten.
Über den nicht.
Bastian Braun, jetzt haben wir uns definitiv einen Cheesecake verdient. Dankeschön für diesen besonderen Spaziergang.
Die Cheesecake Factory ist direkt gegenüber vom Weißen Haus.
Deal, danke. Klingt wunderbar. Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag und dann geht es wieder darum, was in diesem Machtzentrum hier gesagt und entschieden wird. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.